genau. Irgendwo wollte ich doch das mal anbringen. Heute Morgen möchte ich über Vision und Auftrag sprechen. Wer von euch kennt den Kölner Dom? Also nicht unbedingt von innen, aber ihr habt den bestimmt schon mal irgendwo auf Bildern gesehen, vielleicht auch nicht live. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis der gebaut worden ist? Ungefähr 300, okay. Wer bietet mehr? Nicht ganz, aber fast. Finn, ihr sagt 683. Wusstest du das oder hast du das geahnt oder hast du es einfach mal geschätzt? Geschätzt, okay. Überleg mal, 600 Jahre, das kann doch gar nicht sein. Also so lange baut nicht mal der Berliner Flughafen. Aber es stimmt tatsächlich, 632 Jahre. Unvorstellbar, ne? Hättest du das gedacht, Finn? Nee, ne? Das war reine Schätzung, ne? Genau. Bitte? Er wusste es. Er ist fast genau richtig, genau. Also 632 Jahre. Unzählige Steinmetze, Zimmerleute und viele weitere Handwerker haben daran mitgearbeitet, bis dieser Dom endlich fertig war. Ich weiß nicht, wie viele Baumeister, also Architekten, die das Ganze geleitet haben, da mit dabei waren. Und ich weiß auch nicht, wie oft die Pläne wieder in diesen 600 Jahren verändert und angepasst worden sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist ein Dom geworden. Überraschung? Warum ist es ein Dom geworden? Weil er so geplant worden ist. 1164 ist der Beschluss gefasst worden. Und dann haben sie jemanden gesucht, der das Ganze plant. Das alleine hat über 80 Jahre gedauert, bis der Grundstein gelegt worden ist. Das ist ein komplexes Gebäude. Denkt mal heute mit den ganzen Mitteln, die wir haben, und dann der Berliner Flughafen, wie lange das gedauert hat. Ich meine, keine 600 Jahre. Aber ich glaube, der Kölner Dom ist komplexer und schöner sowieso. Also es hat schon 80 Jahre gedauert, die Pläne zu machen. Und dann 1248 ist er mit dem Bau begonnen worden. Und die Vision ist über 600 Jahre später erst Wirklichkeit geworden. 600 Jahre. Es gab Kriege zwischendurch, es gab finanzielle Schwierigkeiten, man hatte kein Geld, das zu bauen. Die Reformation kam dazwischen. Und auch der 30-jährige Krieg. Und in dieser Zeit hat der ganze Bau 300 Jahre lang geruht. Und jetzt merkt ihr, warum das Ganze so lange gedauert hat. 300 Jahre, wenn man nicht baut, ja, dann kommt nichts vorwärts, logisch. Und 300 Jahre schon sind eine ziemlich lange Zeit. Aber es fanden sich immer wieder Leute, die diese Vision aufgegriffen haben und die aufgenommen haben und wieder weitergearbeitet haben. Das ist nach 300 Jahren nicht selbstverständlich. So, und ansonsten, wenn das nicht gewesen wäre, wenn diese Leute nicht diese Vision aufgegriffen hätten, dann wäre das immer noch Baustelle. Wenn das überhaupt noch Baustelle wäre, vielleicht hätten sie auch die ganzen Steine inzwischen abgeräumt und es wäre ein kahler Platz mit irgendeinem Superkaufhaus. So, das mal als Beispiel. Ich weiß, das ist ein extremes Beispiel für Bauzeit, ja, so, die erste Frage, die ich stellen möchte, warum braucht man eine Vision? Und ich glaube, das wird an diesem Beispiel schon deutlich, warum man eine Vision braucht. Eine Vision beschreibt ein Ziel, auf das hingearbeitet werden soll. Und man weiß, wofür man arbeitet, auch wenn noch nichts zu sehen ist. Wenn nur ein Blatt Papier da ist, wo viele Striche drauf sind und nicht jeder kann die lesen. Und da ist noch leere Fläche. Aber die Vision, der Architekt, der das Ganze gezeichnet hat, der wusste schon, wie es aussieht, der hatte ein Bild vor Augen. Und das ist eine Vision. Und er hat alle dazu motiviert, an diesem Bau weiterzuarbeiten, damit dieser Bau auch tatsächlich entsteht. Der Architekt, der erste Planer, hat das überhaupt nicht mehr miterlebt. Der hat den Bau nicht fertig gesehen, er hat ihn nur in seinem Kopf. Vision ist wie ein Kompass. Ein Kompass, der die Richtung aufzeigt. Und wir wissen, wir brauchen einen Kompass. Inzwischen haben wir ja alle Navis, ne? Aber ein Kompass, wenn du irgendwo in der Wildnis stehst und keine Ahnung hast, wo es lang geht, dich nicht nach der Sonne orientieren kannst, weil die hinter Wolken verborgen ist, wie kommst du ans Ziel? Wenn du ungefähr die Himmelsrichtung weißt, wohin du musst, aber keine Ahnung hast, wo ist denn Norden? Du brauchst einen Kompass. So, und dafür, das ist Vision, ein Kompass. Ich habe früher mal als Kind einen Kompass gehabt, so einen ganz billigen, aus der Kaugummi-Automat. Und irgendwann zeigte der nicht mehr nach Norden. Und dann habe ich mal irgendwo gelesen, man kann einen Kompass wieder einnorden, also wieder gängig machen. Und zwar, du nimmst den Teil, der nach Norden zeigt, und streichst mit einem Magneten darüber. Und zwar von innen nach außen zur Spitze. Das richtet die Zellen vom Metall wieder aus. Du machst ihn wieder magnetisch. Und genau das habe ich heute Morgen vor. Uns wieder auf die Vision einstimmen, uns auszurichten auf die Vision. Daher kommt mit das Wort einordnen. Ja, einordnen heißt auch, alle Leute wieder in die Richtung bringen. Ganz genau. Ja. Eigentlich mehr vom Militär, aber ein paar biblische Beispiele. Mose hat ein Bild von Gott bekommen, von der Stiftshütte. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, bau mir eine Hütte, und er hat ihm ein Bild davon gegeben. Und dann wurde ganz viel gesammelt, ganz viel Material zusammengesammelt. Es wurden unzählige Handwerker beauftragt, bestimmte Dinge zu tun. Kleine Einzelheiten von dem Ganzen. Keiner wusste, außer Mose, der hatte ein Bild davon, aber keiner wusste, wie das nachher aussieht. Jeder hat nur an einem kleinen Stückchen gearbeitet. Und nachher wurde das Puzzle zusammengesetzt und da stand genau das, was Mose gesehen hat, nämlich die Stiftshütte. Mose hat die Vision gehabt, hat andere angeleitet, sie mit hineingenommen, bis das Ganze entstanden ist. Ein David. David hatte auf seinem Herzen, ich will nicht mehr, dass eine Stiftshütte, ein Zelt Gott beherbergt, ich möchte ihm ein festes Haus bauen. Das hat er auf seinem Herzen. Und er hat schon gesammelt. Er hat Baumeister beauftragt, so gesammelt Steine. Er hat also auch Holz gesammelt und so weiter. Alles, er hat Geld, also Gold und Silber gesammelt. Alles dafür, dass dieser Tempel entstehen konnte. Er hatte einen Plan davon. Er hat auch ein Bild davon. Er hat Pläne gemacht. Aber David hat diesen Tempel nie gesehen. Er ist vorher gestorben. Gott hat ihm nämlich verboten, den Tempel zu bauen, weil er so viel Blut vergossen hat. Aber sein Sohn Salomo hat den Auftrag von ihm bekommen, so, wenn ich gestorben bin, wenn du König bist, dann vollende das, was ich angefangen habe. Und er hat ihm die Vision weitergegeben, er hat ihm die Pläne weitergegeben und Salomo hat diese Vision aufgegriffen und hat sie vervollständigt und hat sie ins Leben gerufen. Er hat den Tempel gebaut. Ein Paulus, von Gott berufen. Paulus hatte eine Vision. Er hatte die Vision, im ganzen Mittelmeerraum das Evangelium zu verkündigen. Und das war für damalige Zeit. Heute sagen wir, morgen fliegen wir nach Mallorca. Kein Problem. 1,5 Stunden oder wie lange fliegt man? 2 Stunden, keine Ahnung. Dann ist man da. Damals wären das eine wochenlange Reise gewesen. Aber er hat sich vorgenommen, nicht nur in Israel, nein, überall im ganzen Mittelmeerraum, ums ganze Mittelmeer herum will ich das Evangelium verkündigen. Und wie viele Widerstände hat Paulus gehabt? Aber er hat daran festgehalten. Ich will überall das Evangelium verkündigen. Er hätte allen Grund gehabt, sich auch zur Ruhe zu setzen. Er hat so viel Widerstand, er hat so viele Kämpfe gehabt, so viel Widerstände überwinden müssen, er war im Gefängnis und so weiter, hätte sagen können, so, ich habe das geschafft, was ich geschafft habe und das war's. Nee, er hat bis zum Schluss daran festgehalten. Wir wissen nicht, ob er es geschafft hat, aber er hat daran gearbeitet. Er hat nicht aufgegeben, sondern immer weitergemacht, so weit, wie er gekommen ist. Wahrscheinlich ist er bis nach Spanien gekommen, das steht nicht mehr in der Bibel, deswegen wissen wir es nicht genau. Aber ohne diese Vision, ohne diesen Antrieb, hätte er aufgegeben zwischendurch. Das sind 3 Beispiele von Männern, die eine Vision empfangen haben und sie angefangen haben umzusetzen und sie tatsächlich auch umgesetzt haben. Wie ist das jetzt mit Gemeinschaften, mit Gemeinden? Oder können das nur einzelne Personen? Können Gemeinden auch eine Vision haben? Ich glaube schon. Schon alleine deswegen, keiner dieser Männer, von denen ich gesprochen habe, konnte die Vision alleine umsetzen. Die war viel zu groß. Und zum Teil, also ich weiß nicht, wie Mose, wie handwerklich geschickt der war, er hat auf jeden Fall sich Handwerker gesucht, die geschickter waren als er. Er hat die Vision weitergegeben. Er hat ihnen die Vision gesagt, so das und das sollt ihr tun. Aber sie haben es umgesetzt. So, keiner von ihnen hat die Vision alleine umgesetzt, sondern sie haben andere motiviert, haben andere mit auf den Weg genommen. Andere, so wie bei Salomo, er hat selbst die Vision nicht empfangen, sondern übernommen. Aber er hat sie zu seiner eigenen gemacht und hat sie weitergeführt. Mit vielen tausend anderen, lest mal nach, wie viel Leute er alleine in die Berge geschickt hat, um Steine zu bauen. Zigtausend Menschen waren dazu nötig. So, mit ganz vielen Menschen hat er die Vision umgesetzt. Und auf ähnliche Weise, nicht mit Zehntausenden, aber auf ähnliche Weise ist die Vision auch in unserer Gemeinde entstanden. Wir waren an einem Punkt als Gemeinde, wo wir uns ziemlich um uns selber gedreht haben. So unsere Bedürfnisse, so was ist für uns gut, aber nicht mehr nach außen geguckt haben. Und wir haben gemerkt, wir kommen nicht weiter, wir kommen nicht vorwärts. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, so wie geht's weiter? Und uns ist irgendwann im Laufe dieses Prozesses auch bewusst geworden, das hat was damit zu tun, dass diese Gemeinde nie eine Vision hat, die ist ursprünglich entstanden, um Gemeinschaft zu haben, miteinander. Das war der Grund. Ja, die Vision bestand darin, wir haben Gemeinschaft miteinander. Der Wunsch und das Bedürfnis ist immer noch da. Aber reicht das als Vision? Wir sind jedenfalls nicht vorwärts gekommen. Wir haben zwar immer Gemeinschaft gesucht und auch Veranstaltungen gemacht, um Gemeinschaft zu haben, aber wir sind nicht vorwärts gekommen. Und wir haben uns dann Gedanken darüber gemacht, so was ist eigentlich unser Auftrag? Was ist eigentlich das, was uns als Gemeinde ausmachen soll? Wofür sind wir als Gemeinde da? Warum hat Gott diese Gemeinde entstehen lassen? Wozu sind wir da? Das war die Frage. Und da haben wir logischerweise bei der Bibel angefangen, weil Gemeinde hat ihren Ursprung darin, dass Jesus Gemeinde gegründet hat und wir sind eine Folge davon. 2000 Jahre später, aber immer noch auf dem, was hat Jesus gegründet, was hat Jesus in Gang gebracht. So, und eine Bibelstelle, die als Grundlage dazu dient, die wir wahrscheinlich alle kennen, die meisten, selbst wenn sie keine Bibelleser sind, Matthäus 28, 19 und 20. Dort steht, so geht nun hin, das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ein Riesenauftrag, ich glaube, dass da auch die Vision von Jesus hintersteckt, was er erreichen möchte auf dieser Erde. Überall Menschen, dass sie zu Jesus kommen, dass sie Jesus kennenlernen, seine Liebe kennenlernen. Wir haben das heute Morgen gehört von Ina, seine Liebe kennenlernen. Das ist unser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Überall Menschen mit ihm bekannt machen, dass sie seine Liebe kennenlernen. Überall in der ganzen Welt. Und dieser Auftrag ist so groß, dass keine Gemeinde diesen Auftrag alleine umsetzen könnte. So, wir müssen unseren Teil finden. Wo sollen wir daran arbeiten, damit dieser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, umgesetzt werden kann? Welcher Teil gehört uns? So, und wenn wir eine Vision festlegen, dann muss sie damit übereinstimmen. Wir können nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt, ja, immer nur Party oder sonst irgendwas. Oder irgendetwas, was überhaupt damit nichts zu tun hat. Nein, wir müssen uns daran orientieren. Das ist der Grundauftrag und das muss damit übereinstimmen. Und wir haben uns ziemlich schwer getan, eine Vision zu entwickeln. Keiner von uns ist so wirklich der Visionär, der nur so von Ideen sprudelt, ja, sondern wir haben es wirklich schwer damit getan. Was für uns feststand, ist, dass wir uns nicht um uns selber drehen sollen, sondern dass es darum geht, Menschen zu Jesus zu führen. Das stand für uns fest. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Der ist da drin. Geholfen hat uns dann ein Bild, was der Herr mir gegeben hat. Ich habe ein Feuer gesehen, ein großes Feuer. Und einige dieser brennenden Holzstücke aus diesem Feuer haben sich aus diesem Feuer herausbewegt und haben andere Holzstücke, die aber nicht brannten, sind ihnen nahe gekommen und haben sie angesteckt. Sie fingen Feuer. Und auch die sind wieder weitergegangen und haben andere nicht brennende Holzstücke angesteckt. Und das breitete sich immer weiter aus. Und dann bildeten sich nicht nur diese Holzstücke, sondern es bildeten sich wiederum kleine Feuer, überall. Und aus manchen von diesen kleinen Feuern, aus mehreren kleinen Feuern, wurde wieder ein großes Feuer. Was weiter weg war von dem ersten großen Feuer, irgendwo war dann ein weiteres großes Feuer. Und auch von da ging das Gleiche weiter. Wieder kamen einzelne Holzstücke, die andere angesteckt haben und wieder in Brand gesetzt haben. Und so ging das immer weiter, bis ich konnte nicht sehen, wie weit das geht. Auf jeden Fall, das war das Bild. Mir war klar, was das bedeutet. Diese Holzstücke sind Menschen. Und dieses erste Feuer, diese Holzstücke, die da waren, die brannten ja alle. Die waren von Jesus angesteckt. Die brannten für Jesus, will ich mal so sagen. Also vom Heiligen Geist angesteckt. Sie waren begeistert von Jesus. Sie haben Jesus geglaubt, sie haben gemeinsam Jesus gefeiert, so wie wir heute Morgen. So, das war dieser erste Holzstoß, der gebrannt hat, dieses erste Feuer. Und dann sind einige davon weitergegangen zu anderen, die noch nicht brannten, und haben ihnen von Jesus erzählt und haben sie damit angesteckt. Mit ihrer Begeisterung, mit der Art, so wie Jesus in ihnen gewirkt hat, mit der Liebe von Jesus, die in ihnen brannte. So, und so ist das Ganze weitergegangen. Diese kleinen Feuer, die dann entstanden sind, das waren Kleingruppen, wo sich mehrere, die angesteckt worden sind, zusammengetan haben. Und wenn Holzstücke sich zusammentun, dann brennt das Feuer größer, als wenn ein einzelnes Stück brennt. Habt ihr schon mal ein einzelnes Stück aus dem Feuer rausgenommen und alleine brennen lassen? Wie lange brennt das noch? Das ist ziemlich schnell wieder aus. Tust du andere dazu, die angesteckt werden, dann wird das Feuer wieder größer. Und wenn du zusammen bist, dann fängt das auch richtig an zu brennen. Ich habe mal Kerzen zusammengestellt. Eine ganze Reihe Kerzen, so richtig im Kreis. Und eine Kerze brennt so hoch. Als diese ganzen Kerzen zusammenbrannten, haben sie sich zu einer Flamme vereinigt und die Flamme, die wurde so groß. Wahnsinn. Richtig so zusammengezogen, die haben den Sauerstoff von überall angezogen und es war eine richtig riesengroße Flamme. Das ist das Bild auf Gemeinde. Wenn wir zusammenstehen, wie haben wir das vorhin gesungen, wenn wir einander lieben und ehren, ja, dann das ist das, was Gemeinde ausmacht letztendlich. Da kommt, da wird die Liebe umso größer und der Schein, das Licht wird umso größer. So, das ist das Bild, was ich gesehen habe. Und dann haben wir versucht, mit diesem Bild, ich habe euch erklärt, was das Bild bedeutet, und dann haben wir versucht, dieses Bild umzusetzen. Was machen wir jetzt damit? Wir können dieses Bild nicht immer so aufwendig erklären. Das ist viel zu aufwendig. Wenn ich jetzt von Vision rede, dann muss das in zwei Worte am besten zusammengefasst werden oder in wenige Worte zusammengefasst werden, damit man erfassen kann, was damit eigentlich gemeint ist. Und da haben wir uns viel Gedanken gemacht, nicht alleine als Gemeindeleitung, sondern wir haben einen Kreis zusammengeholt und haben Gedanken uns gemacht, haben viele Ideen erstmal gesammelt und dann überlegt, was können wir machen und was ist dabei rausgekommen? Wer kennt unser Motto? Genau. Das hört man, dass Olla total begeistert ist davon. Tut mir leid, Olla. Genau, aber du warst die Einzige, die es gewusst hat. Nein, aber gesagt hat. Jesus, von Jesus begeistert, ansteckend anders. Weiß man jetzt gleich, was damit gemeint ist? Von Jesus begeistert, ja, ne? Das steht da zumindest. Manchmal dürfen wir das auch zeigen. Danke, Eva. Sind wir von Jesus begeistert? Sind wir von Jesus begeistert? Jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen und was tun. Und dann noch beten und dann noch Bibel lesen. Ach, ich bin ja so begeistert von Jesus. Ina, die war vorhin begeistert von Jesus. Ja, sie hatte einen Tief, fühlte sich blöd. Und dann hat sie die Liebe Jesu ergriffen. Und in dem Moment, das geht durch und durch. Weil Brian sie umarmt hat. Jesus gebraucht manchmal Menschen dazu, um uns seine Liebe zu zeigen. Brian ist nicht Jesus. Aber er hat sich von Jesus gebrauchen lassen. Und wisst ihr, immer dann, wenn ich merke, wie Jesus mit Menschen umgeht oder mit mir umgeht, dann bin ich begeistert. Immer. Ich bin begeistert. Ich weiß, diese Welt, so schlimm wie sie aussieht, verändern kann sie nur Jesus. Und wenn Jesus Menschen begegnet, dann verändert er sie zum Positiven. Dann sind sie nicht mehr böse, sondern gut, weil ihnen die Sünden vergeben sind und weil Jesus ihnen hilft, andere Gedanken zu haben, keine Bösen mehr, sondern Gute. Und davon bin ich begeistert, weil ich kann es nicht tun. Wenn ich den Krieg angucke, ich hatte gestern jemanden, der mit mir ganz viel über Krieg und warum lässt Gott das zu und so weiter. Ich weiß, wenn Jesus Menschen begegnet, dann hört das auf mit diesem Hass. Und dann will ich keinen mehr umbringen. So, aber Jesus kann die Veränderung machen. Ich kann das nicht machen. Wir können uns, wer weiß, wie Gedanken machen und Schuldzuweisungen und sonst was. Wer ist schuld? Jesus bringt Veränderung. Der bringt wirklich Veränderung in diese Welt hinein. Deswegen bin ich von Jesus begeistert. Aber auch deswegen, Jesus hat mich verändert. Und das muss ich mir manchmal auch immer wieder vor Augen führen. Ja, ich habe eben davon gesprochen. Ja, jeden Sonntag und Dienst. Und, ne? Ja, das ist auch alles dazu. Aber warum mache ich denn den Dienst? Weil ich von Jesus begeistert bin, darum mache ich den Dienst. Weil ich mich freue und möchte, dass andere Menschen Jesus kennenlernen, darum mache ich das. Nicht, weil ich toll aussehen will oder was weiß ich, oder dafür Geld kriege, darum geht es letztendlich. Von Jesus begeistert, darum geht es. So, ansteckend anders. Ansteckend denkt man in erster Linie, zumindest seit den letzten 2 Jahren, immer an Krankheit. Ja? Bloß nicht anstecken. Ja, wir wissen, wie das, ich gehe da nicht weiter drauf. Also nein, ansteckend, man kann auch mit was anderem anstecken, man kann auch mit Begeisterung anstecken. Man kann auch damit anstecken, dass man anders ist, als man erwartet. Liebevoll statt grummelig. Fröhlich, auch in Trauer. Ich muss nicht, wenn jemand nahe ist, gestorben ist, grinsen und sagen, so, ich bin ja so fröhlich, weil Jesus mich gerettet hat. Aber ich kann dankbar sein und Frieden haben und sagen, ja, er ist nach Hause gegangen, wenn er denn nach Hause gegangen ist. Und ich freue mich daran, weil ich weiß, wo er ist. Und trotzdem bin ich traurig, dass er nicht mehr da ist. Aber ich habe einen inneren Frieden, ich habe eine innere Freude dabei. Und ich kann mich auch sonst freuen. So, manchmal ist das verstörend anders. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, ansteckend anders. Jesus verändert uns. Wir sind nicht mehr so wie früher oder wie man das von uns erwartet. Ich war früher mal jähzornig. Wer hat das von euch schon mal erlebt bei uns? Ich bin jetzt 15 Jahre hier in Wolfsburg. Wer hat mich schon mal jähzornig erlebt? Ingrid, glaube ich, die ist noch länger mit mir verheiratet, die hat das schon erlebt. Ja. Ich bin nicht mehr jähzornig, weil Jesus mich freigemacht hat davon. Ich bin anders. Und das ist das, was wir meinen. Jesus verändert uns. Und das ist anstrengend. Das sollte ansteckend sein. Das freue ich mich darüber, wenn das ansteckend ist. Und darum haben wir dieses Motto gewählt. Von Jesus begeistert, ansteckend anders. Weil Jesus uns anders macht. Und damit wollen wir anstecken. Die Vision kann man nicht in 2 so kurze, knappe Worte setzen. Das würde nicht ausreichen, um das Ganze deutlich zu machen. Sondern da haben wir einen Satz gefunden oder 2 Sätze gefunden. Und auch dieses Bild. Wir haben uns von dem Bild des Feuers verabschiedet, weil wir gesagt haben, wir können das kaum darstellen. Wenn wir da jetzt Feuer drauf gemacht hätten, dann wüsste keiner, was damit gemeint ist. Ja? Für uns war das Feuer sehr bildlich, klar verständlich, weil Feuer ansteckt. Aber Feuer hat immer auch zwei Seiten. Feuer zerstört ja auch. Für uns war das aber keine Zerstörung. Wenn du das nur auf dem Bild darstellst, müsstest du es immer erklären. Deswegen haben wir uns entschieden, das anders darzustellen, nämlich mit diesen Häusern. In Häusern leben Menschen. Und dieses große Haus da unten stellt die Gemeinde dar. Die Gemeinschaft. Wir kommen zusammen in einem großen Haus wie hier, ja, und haben Gemeinschaft miteinander. Dieses große Feuer. Wir loben Gott gemeinsam, stecken uns gegenseitig an, ermutigen uns gegenseitig, stärken uns gegenseitig und so weiter. Das ist da mit gemeint. Aber dann gehen wir auch wieder nach Hause und laden ein. Auch Leute, die Jesus noch nicht kennen. Kleingruppen. Wir kommen zusammen, machen etwas miteinander, reden von Jesus, stecken andere damit an. Das sind die kleinen Häuser. Und ganz viele. Und das geht immer weiter. So, ihr versteht das Bild, was dahinter steckt. Und die Vision, wir sind begeistert von Jesus. Wir greifen das auf, was wir auch im Mutter gesagt haben. Wir sind begeistert von Jesus und wollen andere damit anstecken. Und diese Begeisterung soll sich immer mehr ausbreiten, sodass überall neue Kleingruppen und Gemeinden entstehen. Kleingruppen, kommen ein paar Leute zusammen, um zu basteln. Nicht unbedingt zum Bibellesen, kann man auch kommen, zum Bibellesen zusammenzukommen. Man kann aber auch basteln, man kann kochen. Ein Pastor aus Hannover hat eine Kleingruppe gegründet und hat gesagt, wir kommen zusammen zum Burgeressen. Ich glaube nicht, dass sie immer Burger bestellen, von wem auch immer. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Man kann auch Burger selber machen. Und dann kann man auch immer wieder zusammenkommen, alle 14 Tage, und zum Burger essen, weil die Burger werden unterschiedlich sein. Versteht ihr? Es geht nicht darum, was man genau als Inhalt dafür hat. Wenn man es nur zum Essen zusammenkommt, Gemeinschaft haben, aber dann kann man sich unterhalten, dann kann man einander kennenlernen, dann kann man über Jesus auch reden oder sagen, wie man manche Dinge mit Jesus gehandhabt hat. Erfahrungen, die wir mit Jesus gehabt haben. Ganz natürlich, im Gespräch. Ohne irgendwie aufgesetzt, ich muss jetzt Bibelarbeiten machen, sonst irgendwas. Nein, und wenn wir einander kennenlernen und auch die Sorgen teilen, dann können wir an die Sorgen, auch für die Sorgen beten. Dann können wir füreinander beten, dann können wir einander unterstützen. Und wenn du sagst, so, Mensch, diese Stelle in der Bibel, die habe ich noch nie richtig verstanden. Ja, dann schlägt man auch beim Burger erstmal die Bibel auf und dann kann man darüber reden und sich austauschen. Super. So, ihr müsst jetzt nicht alle Kleingruppen für Burger aufmachen. Ihr dürft eure eigenen Ideen haben und euch Gedanken machen, was kann ich machen. Aber Kleingruppen sind viel intensiver, was wir in einem Gottesdienst niemals machen könnten, das kann man in Kleingruppen machen. So, und wenn aus meinetwegen in Rühen irgendwann drei Kleingruppen sind oder in der Nähe von Rühen, dann ist Tobi dran, Gemeinde zu gründen. Nein, ob das Tobi ist oder wer auch anders. Aber dann macht es Sinn, dort aus mehreren Kleingruppen, dass die dann zusammenkommen und sagen so, okay, warum fahren wir eigentlich immer nach Wolfsburg? Wir können auch hier Gemeinde gründen und hier Gottesdienst feiern. Und dann entsteht wieder so ein großes Haus da hinten. So, das ist der Gedanke dahinter. Das ist die Vision. Dass das sich immer mehr ausbreitet. Das ist das Ziel. Ist das schon in Sicht? Was können wir davon sehen? Hauptsache, wir haben das im Kopf. Wir wollen dahin, das ist unser Ziel, da wollen wir hin, auch wenn wir es noch nicht sehen. Im Moment haben wir noch ein Baugrundstück für uns oder ich sage mal, das erste Teil, der steht hier. Vielleicht ist das Haus noch nicht mal so groß. Auch egal, das kann ja größer werden. So, wir haben das Ziel, das zu erreichen und wir fangen da an zu bauen. Der Kölner Dom hat mit den ersten Steinen das Fundament angefangen und da sah man noch nichts, wie der nachher aussieht. Da hätte jeder sagen können, was ist das denn, was macht ihr denn hier? Versteht ihr? So, wenn du dieses Bild nicht vor Augen hast, dann kannst du sagen, ja, ich stelle hier Steine hin, irgendwo in die Gegend. Motiviert das irgendjemanden daran mitzuarbeiten? Es motiviert auch die nicht, die da die Steine schleppen. Du musst sagen, so, das sind die ersten Steine des Doms, der hier gebaut wird. Und dann hast du eine ganz andere Bedeutung, dann bekommen diese Steine auch eine andere Bedeutung. Dann bekommt alles, was wir tun, eine andere Bedeutung. Alles, was wir jetzt tun, hier, dient dazu, das Ziel zu erreichen. Wir legen jetzt im Moment das Material zusammen oder wir sammeln und fangen schon an zu bauen, um das Ziel zu erreichen. Mose hat vor dem Bau der Stiftshütte erstmal das Volk motiviert und gesagt, bringt uns alles, wir brauchen Decken von Widdern und, lest mal nach, was Dachsen, glaube ich, und was weiß ich nicht noch alles. Und dann brauchen wir ganz viel Metall, Gold, Silber, Bronze und dann brauchen wir Holz und so weiter und so weiter. Dann brauchen wir Leute, dann brauchen wir Garn, damit wir das Ganze besticken können und so weiter. Es Unmengen an Material. Und die waren total gebefreudig. Die haben immer mehr gebracht. Irgendwann musste Mose sagen, reicht, wir brauchen nicht mehr, stopp, ihr braucht nicht mehr kommen. Und dann wurde gearbeitet. Aber wenn keiner was gebracht hätte, wäre das nicht möglich gewesen. Sie haben angefangen, ohne zu sehen, was daraus wird, aber sie haben im Glauben das schon angefangen. Davids Vorbereitung habe ich schon erwähnt. Und Paulus, glaubst du, Paulus ist die ganze Zeit gereist? Zwischendurch hat er Pause gemacht, weil er arbeiten musste, um Geld zu verdienen. Ganz einfach. Auch so Reisen brauchen Geld. Der hat als Zeltmacher gearbeitet und hat natürlich da auch evangelisiert. Den Mund hat er nie halten können, aber er hat gearbeitet, um Geld zu verdienen, damit er seine Reisen bezahlen kann. Und zwischendurch hat er im Gefängnis gesessen. Was hat er gemacht, damit seine Vision erreicht wird? Hat er sich hingesetzt und gesagt, der Herr wird es schon tun? Ich bin sicher, der hat gebetet. Herr, ich bin noch nicht fertig. Ich bin schon so alt. Herr, gib Gnade. Lass mich rauskommen. Lass mich den Weg weiterführen. Ich habe noch was vor. Und er ist rausgekommen aus dem Gefängnis. Und er ist dann weitergegangen. Sie hatten immer das Ziel im Blick. Sie haben es nie weggegeben und gesagt, so, ich werde das Ziel sowieso nie erreichen. Wir sind hier am Lagberg. Ganz bewusst hergekommen, hergekommen sind wir nicht bewusst, sondern mehr eigentlich aus Zufall. Aber als wir hier waren, haben wir gemerkt, der Herr wird uns hier haben. Er hat uns hierher geführt, kann man wirklich so sagen. Im Nachhinein können wir das sagen. Und sagen so, hier sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und hier gibt es am Lagberg direkt noch keine Gemeinde. Und wir sind jetzt hier, genau um diesen Auftrag zu erfüllen, den Menschen von Jesus weiterzusagen. Dazu gehört auch, Widerstände zu überwinden. Und auch gegen die zu kämpfen, die das verhindern wollen. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir haben keinen Menschen, wo wir sagen, so, gegen den kämpfen wir, der muss hier weg. Wir kämpfen gegen keine Menschen. Aber es gibt auch geistliche Mächte. Und das hat der Herr uns gesagt, es gibt geistliche Mächte hier, die das verhindern wollen, dass wir diesen Auftrag hier umsetzen am Lagberg. Und dagegen kämpft. Und der Kampf gegen die geistlichen Mächte geschieht so, indem wir beten. Und das machen wir, seit wir hier sind. Der Herr hat uns da angeleitet, hat uns gesagt, wie wir beten sollen. Und das tun wir seitdem. Das ist das Erste. Erstmal aufräumen, erstmal freimachen, erstmal den Grund freimachen, damit gebaut werden kann. Deswegen im Moment sieht man noch so gut wie nichts. Nur da. Und das möchte ich uns in Erinnerung rufen. Der Herr baut und will, dass wir bauen. Wenn wir jetzt aufhören, wenn wir jetzt sagen, so passiert ja sowieso nichts, wir geben auf, dann wird das, was der Herr uns gegeben hat als Vision, wird nicht Wirklichkeit werden. Wenn die ersten Baumeister beim Kölner Dom, als die ersten Schwierigkeiten kamen, gesagt, schaffen wir sowieso nicht, kein Geld da, keine Handwerker da, lassen wir es doch sein, dann würde der Kölner Dom heute nicht stehen. Versteht ihr? Gegen alle Widerstände, selbst nach 300 Jahren Baupause, haben sie wieder angefangen und gesagt, das ist so wichtig, wir wollen das bauen und wir gehen weiter ran. Wir überwinden die Schwierigkeiten und bauen weiter. Deswegen, schau auf das Ziel. Immer mehr Menschen, die von Jesus angesteckt werden, von Jesus begeistert sind, weil sie Jesus kennenlernen. Und dann überall neue Kleingruppen, neue Gemeinden in Brome, Grün, Bardorf, Jemke, genau, wir finden. Und noch weit darüber hinaus, gerne auch in den Osten rein. Also lass uns weitermachen, hier am Lagberg. Und dazu ein Schlüssel mit dafür sind tatsächlich Kleingruppen. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen und nochmal werben dafür. Ina hat vorhin schon geworben. Wir haben im Moment nur 3 Kleingruppen. Und bitte, Kleingruppe heißt so viel, ich komme zusammen, weil gemeinsame Interessen, wie zum Beispiel Burgeressen, aber auch Basteln oder Nähen oder keine Ahnung, wir kommen einfach zusammen. Die Kinder können miteinander spielen, so wie jetzt hinten. Und die Mütter können miteinander quatschen. Auch das kann eine gute Kleingruppe werden. Wir können uns austauschen, wir können füreinander beten und die Kinder können sich miteinander beschäftigen währenddessen. Wie auch immer, denkt einfach, oder Tobi macht eine Motorradgruppe. Tolle Idee. Kann ich nicht teilnehmen, ich fahre kein Motorrad. Tolle Idee. Die fahren irgendwo hin, miteinander. Und in den Pausen, wenn sie zusammenkommen oder vorher auch, beten sie zusammen oder reden miteinander und lernen einander kennen. Das ist eine Kleingruppe. Also macht euch nicht so die Gedanken, ich weiß, früher so Hauskreis, Bibel lesen und beten, ist auch eine Möglichkeit, ist auch eine gute Kleingruppe, können wir auch machen, aber habt die Ideen, dass das viel, viel weiter sein kann und denkt daran, so einfach deine Interessen, was würdest du gerne machen? Und dann lad Leute dazu ein, das ist eine Kleingruppe. Wozu brauchen wir diese Kleingruppen? Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn sie Jesus kennenlernen, dann sind sie Babys. Wie Babys, dann fangen sie erst an im Glauben, dann wissen sie noch nicht viel im Glauben. Und damit sie wachsen können, brauchen sie Väter und Mütter und Geschwister, die ihnen zur Seite stehen, die ihnen helfen, wenn sie mal hinfallen, wenn sie Hunger haben, dass sie gesättigt werden, dass sie gefüttert werden. Dazu brauchen wir Kleingruppen. Und viele von uns sind schon ganz lange im Glauben und wissen so viel, da dürft ihr es weitergeben. Wenn sie euch fragen. Und die, die gerade frisch zu Jesus gekommen sind, die haben in der Regel ein Bedürfnis und wollen mehr wissen. Und wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, dieses Wissen auch zu stillen. Und das können wir im Gottesdienst nur ganz begrenzt. In einer kleinen Gruppe lernst du dich viel besser kennen, hast du viel intensivere Gemeinschaft. Da kannst du auch mal erzählen, lang und breit, wie es dir gerade gegangen ist oder welche Schwierigkeiten du im Leben hast. Das kannst du im Gottesdienst kaum möglich, das ist im Gottesdienst nicht möglich. Aber in einer Kleingruppe, da kannst du das machen, da können wir uns Zeit füreinander nehmen. Deswegen sind Kleingruppen ungeheuer wichtig, damit, wenn Menschen zum Glauben kommen hier am Lagberg, und das erwarten wir, dass wir sie auffangen können. Darum werben wir so für Kleingruppen, weil wir uns bewusst sind, es dauert nicht mehr lange, bis Menschen kommen und bis Menschen zum Glauben kommen. Am Donnerstag haben einige Pastoren hier aus Wolfsburg zusammen gefrühstückt und wir haben uns auch über geistliche Themen unterhalten, auch unter anderem darüber, welche geistige Situation hier in Wolfsburg ist. Und dann haben wir auch zusammen gebetet, auch dafür. Und einer von uns hat ein Bild. Der hat die Rose von Jericho gesehen. Kennt ihr die? Das ist eine Pflanze, wenn sie trocken ist, sieht sie aus wie Gestrüpp. Wie trockenes, das würdest du normalerweise in Kompost schmeißen. Das ist nichts wert, das ist vertrocknet, das ist hin. Da ist kein Leben mehr drin. So sieht das aus. Die wird, da wo sie wächst, nämlich in Israel, wenn die so vertrocknet ist und Wind kommt, dann weht die auch so durch die Wüste. Ja, die bleibt nicht an einem Ort, sondern die weht so wie eben trockenes Gestrüpp. Wenn du diese Rose von Jericho aber in Wasser setzt, geht sie innerhalb kürzester Zeit, blüht sie auf und fängt an zu blühen. Da ist noch Leben drin. Und genau dieses Bild hat er gesehen. Ich fand das sehr ermutigend. Das ist das, was der Herr vorhat in Wolfsburg. Wir sehen im Moment nur diese trockene Rose, also es passiert nicht viel. Und sehen überall Schwierigkeiten und Widerstände und Mühe und Arbeit. Aber der Herr sagt so, es dauert nicht mehr lange, dann kommt Wasser. Und dann geht diese Rose auf. Und das erwarten wir. Das erwarten wir. Und der Herr hat uns auch gesagt, hier am Lagberg, es dauert nicht mehr lange, dann werden Menschen kommen. Und das ist der Grund, warum wir sagen, so, wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir wollen unseren Auftrag erfüllen. Wenn jetzt Menschen kommen und wollen Jesus kennenlernen, was machen wir denn dann mit denen? Ja, kommt man immer sonntags zum Gottesdienst? Und wo sollen sie ihre Fragen loswerden? Nachher nur beim Kaffee? Nein, sie brauchen Zeit. Sie brauchen diese Väter und Mütter und Geschwister, die ihnen zur Seite stehen. Und dann musst du einen Platz haben. Komm zu mir ins Wohnzimmer. Donnerstag, Mittwoch, wann auch immer. Ja, und dann können wir, ich plane auch eine Kleingruppe, allerdings etwas anders als ihr denkt, aber da sprechen wir noch drüber, genau. Das ist sein Plan. Merkt ihr, so, ich bin begeistert davon, was Jesus hier plant und wir haben unseren Teil daran. Das war übrigens auch noch so ein Eindruck von Donnerstag, von den, dass wir sind gemeinsam an dieser Aufgabe dran, nicht wir alleine. Sondern alle Gemeinden in Wolfsburg arbeiten an dieser Sache, sehr unterschiedlich und jeder hat auch sein Konzept, was er umsetzt. Und das ist auch gut so, die Vielfalt macht das Ganze aus. Wir gehören alle zum selben Jesus und wir arbeiten alle an dem gleichen Plan. Ja? Und es ist gut, wenn wir miteinander das auch wahrnehmen und sagen, so, wir wollen diesen Plan von Jesus umsetzen. Das ist übrigens auch, ich finde es genial, Ina hat das vorhin gesagt, nächste Woche haben wir keinen Gottesdienst, wir sind bei den Mennoniten, aber nicht wir alleine, sondern vier Gemeinden treffen sich dort. Urlaubsgottesdienste, wir haben gesagt, wir wollen zusammenkommen und gemeinsam Gottesdienst feiern, weil in der Urlaubszeit sind viele in Urlaub und jede Gemeinde muss das nicht alleine stemmen, sondern wir kommen zusammen und feiern gemeinsam Gottesdienst. Auch um mal die anderen wahrzunehmen und kennenzulernen und zu sehen, wie machen die das eigentlich? Und sie schätzen zu lernen. Also wir Pastoren, wir schätzen uns schon, weil wir uns kennen, weil wir uns zum Frühstück treffen. Und wir wollen die Gelegenheit geben, dass wir als Gemeinden uns auch kennenlernen. Deswegen werbe ich wirklich dafür, nimmt das in Anspruch. Wir sind bei den Mennos, also bei den Mennoniten, bei der Erlöserkirche und im August sind wir bei Willi in der Impulsgemeinde. Ja, also diese mit uns zusammen, diese vier Gemeinden, die veranstalten das. Und ich halte das für eine Chance, wirklich einander kennenzulernen, einander zu ermutigen und vielleicht auch Zusammenarbeit zu ermöglichen. Damit ich hier vorne nicht mehr stehen muss und Lobpreis machen muss, können wir vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Lobpreisleiter sprechen und sagen, hast du nicht mal Zeit und willst nicht mal bei uns. Und wenn die uns kennen und sagen, ja, so blöd sind die ja gar nicht, kommen die vielleicht auch. Ja, das ist der Gedanke, wir müssen einander kennenlernen, auch unter Christen. Wir sind ein Leib. So, nochmal zu der Vision und uns. Jetzt kannst du uns das Bild zeigen, was ich dir gegeben habe. Auf die Vision kommt es an. Das ist nicht der Kölner Dom, aber sieht so ähnlich aus, ne? Genau. Was machen die drei da? Guck mal genau hin, da unten, die drei. Was machen die? Die machen alle dasselbe. Die klopfen an einem Stein rum. Alles drei Steinmetze. Aber was denken Sie dabei? Der erste, ganz links. Ich behaue einen Stein. Stimmt. Eine sehr große Vision. Ich behaue einen Stein. Und wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Ich weiß nicht wofür, ich habe keine Ahnung, ich behaue einen Stein. Der zweite hat schon ein bisschen mehr Weitblick und sagt, ich behaue einen Stein, der in einen Spitzbogen hineinkommt. Ich baue ein Fenster. Schon eine größere Sicht. Der weiß doch, wofür er das tut. Der hat doch viel mehr Motivation, an diesem Stein rumzukloppen, weil er weiß, er hat ein Bild davon, was das mal werden soll. Und er gibt sich Mühe, das auch zu tun. Und der dritte, der hat die ganz große Vision. Er sagt, dieser Stein wird eines Tages in dieser Kathedrale sein. Und ich kann sagen, ich habe diese Kathedrale mitgebaut. Und ich will, dass diese Kathedrale gut aussieht. Und ich werde auch morgen noch einen Stein bauen, damit diese Kathedrale größer wird und größer wird, bis sie starr steht und bis sie so groß ist, wie sie sein soll. Das wird der Zweite schon nicht mehr machen, wenn sein Fenster fertig ist, seine Motivation vorbei. Ich habe meine Arbeit getan. Und der Erste gibt vorgestern auf. Nein, nee, so nicht. Der wird seinen Stein auch kloppen. Aber versteht ihr, wenn ich keine Vision habe, wenn ich nicht weiß, wofür das Ganze ist, wozu ich zum Gottesdienst komme, wozu ich Straßenkaffee mache, warum koche ich Kaffee hier, ja? Warum predige ich hier jeden Sonntag für die gleichen Leute? Wenn ich das nicht vor Augen habe, was das werden soll, dann werde ich keine Motivation mehr haben, werde ich keine Kraft haben und werde das nicht tun. Willst du mit dran arbeiten, dass das Wirklichkeit wird? Dass Jesus Menschen begegnet? Dass Jesus Menschen in seine Nachfolge ruft und sagt, so, ich will dir meine Liebe schenken, ich will dich anders machen, als du jetzt bist. Nicht, weil du anders werden sollst, sondern das Gute wird er behalten, aber das Böse wird er wegnehmen. So, darum geht es. Du sollst mit Gott versöhnt werden. Darum geht es dabei. Und du sollst in den Himmel kommen. Mit Gott Gemeinschaft haben, ewiges Leben haben. Das ist sein Ziel. Das ist der Grund, warum wir das machen. Nicht, weil alle Leute, die uns begegnen, die wir zu Jesus führen, zu unserer Gemeinde kommen. Sie sollen zu Jesus kommen. Das ist das Allerwichtigste. Ihr dürft gerne bei uns auf den Weg gehen zu Jesus, keine Frage, und dürft auch gerne mitarbeiten. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, du kommst zu Jesus und dockst an Jesus an. Und wer das noch nicht gemacht hat, Ina hat das vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole das nochmal, wer an Jesus andocken möchte, wer sagen möchte, ich möchte Jesus kennenlernen, und sei es vielleicht nur der erste Schritt, du willst ihn noch gar nicht bekennen, du willst nur Jesus erstmal kennenlernen und mehr über ihn wissen, dann sprich uns gerne an. Aber wer sagt so, ich bin schon so weit, ich möchte Jesus kennenlernen, ich will diesen Schritt gehen und sagen, so, ich will dir mein Leben geben. Wenn du das tun willst, dann heb mal jetzt die Hand. Dann kannst du das jetzt sofort tun. Dann werde ich gerne für dich beten. Okay, wenn du noch Zeit brauchst, darfst du gerne haben. Dann bete ich so und sag, Herr, danke dafür, dass du derjenige bist, der uns die Kraft gibt, der uns das Bild gegeben hat. Herr, nicht damit wir groß werden, damit wir toll werden, sondern Herr, dass deine Vision umgesetzt wird, Herr, dass du möglichst vielen Menschen begegnen kannst und ihnen deine Liebe zeigen kannst. Herr, das hast du uns ins Herz gegeben, das hast du uns als Auftrag gegeben und wir möchten gerne, Herr, dass die Menschen hier am Lagberg, die hier wohnen, Herr, dich kennenlernen. Und dass hier eine andere Atmosphäre herrscht, dass man nicht sauer ist aufeinander, sich nicht streitet, sondern Herr, dass Liebe herrscht, dass du Liebe geben kannst, Herr. Dass man gut miteinander umgehen kann, Herr. Dass man freundlich ist zueinander. So, danke dafür, Herr, dass du das verwirklichst und uns gebrauchst dazu, Herr. Danke dafür. Amen. Wir singen noch ein Lied gemeinsam.